Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 209. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Jetzt hätte ich es fast umgekehrt gesagt. Funny. Irgendwann drehen wir das mal um und dann schauen wir, ob die Hörerinnen und Hörer das checken.
Na, niemals.
Das Spannende an der Sache ist auf jeden Fall, dass der eine nicht weiß, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also immer eine Blindverkostung, Michi.
Ganz korrekt.
Letzte Woche waren wir aber bei der Queen of Rosé.
Oh ja, wir waren bei der Pierstrain und sie war fast gemein zu uns. Sie hat uns nämlich kein Rosé eingeschenkt.
Ja, das war total arg. Sie hat uns sehr überrascht mit ihrer Weinauswahl da am Anfang. Wir haben zwar einen Blanc de Noir im Glasl gehabt, aber der war so richtig, also der hat schon ausgeschaut wie so ein ganz dichter, dunkelgoldener Weißwein.
Ja, ja, voll.
Und wir so, was kann das sein? Wie kann das sein? Dabei hat es uns ihre Lieblingsrebsorten, nämlich den Blaufränkisch gegeben.
Voll, ich hätte einfach ehrlich blind roden sollen, sofort ohne, bevor ich das Glasl noch gesehen hätte. Blaufränkisch Rosé wäre ich näher dran gewesen, yes, als alles, was dann gefolgt ist quasi.
Stimmt, ja.
Weil ich war überzeugt davon, sie wird uns einen von ihren Rosés herstellen.
Ja.
Klar, weil sie ist die Queen of Rosé. Aber das hat ja auch eine Rosé-Geschichte, das Ganze.
Es hat tatsächlich eine Rosé-Geschichte, die hört sich am besten direkt an. Weißer Lotus war das auf jeden Fall.
So ist es.
Das war das erste Projekt. Und ja, natürlich haben wir im Podcast später auch einen Rosé gehabt. Macht euch keine Sorgen. Das kommt natürlich noch. Muss, genau. Na gut.
Los geht's.
Jetzt haben wir über Blaufränkisch geredet. Jetzt kannst du.
Also, ich hoffe, das ist kein Blaufränkisch. Also der wäre sehr, sehr weiß gepresst.
Der wäre ultra weiß gepresst. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt hinkriegst. Übrigens schon einmal im Voraus, sorry, ich habe nur ein bisschen einen Restschnupfen. Sagt mir nicht böse, wenn ich dieses Mal nicht ganz so gut klinge, Leute.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall Michi einen Wein mitgebracht und schauen wir mal, was er da herausfinden kann.
Schauen wir mal, was ich rieche, weil ich habe auch einen Restschnupfen quasi. Also schauen wir mal, was das heute wird. Also auf jeden Fall mal sehr verhalten in der Nase. Ich hoffe, das liegt jetzt nicht nur an mir, aber es ist insgesamt schon sehr elegant, sehr ruhig da in der Nase.
Mhm.
Du hast von der Frucht her vielleicht so ein bisschen was in Richtung weiße Frucht. Das ist schon sehr hell. Vielleicht so ein bisschen Weingartenpfirsich rein. Und dann finde ich fast so ein bisschen was Tropisches noch dazu. Da kommen so ein bisschen Spikes raus. Geht fast so in Richtung so leicht Ananas für mich, aber schon in diese frische Richtung. Und nicht fetttropisch, wie man das ja manchmal hat. So eine Würze dazu, so ein bisschen eine Dichte dann trotzdem in dem Ganzen drinnen.
Und
das finde ich spannend in der Kombi, ja, weil es so leise ist und dann trotzdem so ein bisschen schon ein bisschen so Druck sagt.
Ja, ja. Es kündigt sich schon an, recht schön hier. Und ich bin ganz bei dir, was dieses ganz leicht Tropische angeht. Das ist für mich eher sowas wie Papaya, so dieses frische Papaya, nicht dieses ganz. Weil Ananas, das verbinde ich immer mit Süße und das habe ich da gar nicht.
Nein, gar nicht. Also ich bin bei Ananas auch bei so einer, wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen unreif, was man halt bei uns kriegt,
so
Ananas
halt bei
eher.
Uns kriegst,
ja, genau. Ich bin nicht bei einer reifen Ananas, wie es perfekt in irgendeinem Land, wo diese Früchte tatsächlich wachsen, kriegst, sondern ich bin echt bei einer Ananas, was es bei uns gibt, die halt eher noch auf diesem Säure, eher zurückhaltend, weißeres Fruchtfleisch mehr als wie dieses Gelbe, aber trotzdem so ein bisschen einen tropischen Hint halt.
Ja, genau. Und dann, du hast ja schon gesagt, Würze ist sofort da drunter und ich finde voll was so Krautiges auch dabei.
Ja, voll.
Also voll so voll. Dieses Kräutergartenfrische
und
so ein bisschen was in dieses Bohnenkraut gehen da wieder, so ein bisschen diese Würzigkeit da drunter.
Boah, spannend. Es ist umgammen, also es macht voll Sinn umgammen. Boah, das kitzelt richtig umgammen.
Mhm.
Also das ist nicht Säureintensität gefühlt, sondern irgendwie Säure, die sich nach außen so ein bisschen ausbreitet und richtig am Gaumen so anschirmen will.
Ja,
weil es hat im ersten Moment gar nicht so den ultimativen Säurezug, sondern ich finde, das macht schon mal rund auf.
Es macht rund auf, exakt.
Und dann stößt die Säure aber überall so ein bisschen an. Das ist total lustig. Vielleicht ist das auch einfach mein Mouthfeel gerade. Aber
ich würde es nicht ganz als anstoßen empfinden. Also du hast durchaus Säure da. Das druckt da gleich mal.
Ja, es bleibt da extrem lang, diese Säure dann noch da und zirkt noch weiter. Das ist auch sehr kräutrig, finde ich.
Extrem auf der kräutrigen Seite, 100%. Also ein Punkt, der meiner Nase vielleicht noch ein bisschen gefällt hat, ist dieses Staub, Kreidestaub-Thema, das sehr klar darunter liegen hast.
Das habe ich tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich nicht so viel rieche.
Ja.
Weil es macht am Gaumen wieder voll Sinn.
Mhm.
Weil da finde ich, hat es dieses leicht fast körnige, staubige drinnen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das verschlankt sich nach hinten schon extrem. Am Anfang macht es einmal auf. Ich finde, es ist auch um einiges schlanker, als die Nase jetzt da eigentlich vermuten lässt.
Ist überhaupt nicht brat.
Weil dieses Papaya und alles, das schreit schon nach ein bisschen so einer leichten Breitschultrigkeit und nach einer leichten Fetten.
Woran kann es liegen, wenn es nicht brat ist?
Woran kann es liegen, wenn es nicht brat ist?
Woran kann dieses leicht Reife liegen, wenn es nicht brat ist?
An dem, dass es irgendwo wärmer war, wo es gemacht worden ist? Nein, es ist gescheit oder kühl.
Dass es vielleicht schon ein paar Jahre zum Reifen gehabt hat?
Okay, es wirkt nämlich nicht so, als hätte es ein paar Jahre zum Reifen
gehabt. Der Gaumen sagt dann schon fresh, gell?
Genau.
Ja.
Deswegen hätte ich, also, ja, von mir aus, aber wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Aber so weit bin ich noch gar nicht.
Ich lass dich mal tun.
Lass mich mal einen Schluck nehmen, ich brauche ein bisschen länger heute. Aber ja, Säure am Gaumen ist extrem fresh, finde ich.
Mhm.
Also auch diese Kräutrigkeit, das wirkt am Gaumen total jung, aber natürlich in der Kombination mit der Nase. Die Nase hat schon so leichte Anklänge, die auch einfach ein bisschen in so eine leichte Anreife gehen.
Ja, genau. Leichte Anreife ist das richtige Wort dafür. Exakt.
Aber dadurch, dass ich nicht so viel rieche, glaube ich, hätte ich das jetzt da ohne deinen Hinweis nicht gecheckt.
Möglicherweise.
Einfach weil jetzt beim zweiten, dritten Mal einriechen mit dem bisschen Wissen dann checkst du das schon, wenn deine Nase nicht so frei ist, riechst du halt nicht so viel und dann schwierig.
Deswegen rede ich heute ein bisschen mehr bei der Verkostung, wie das normalerweise, weil wenn du halt nichts riechst oder weniger riechst, dann tust du einfach schwerer mit dem Ganzen, ja. Aber was sagt da der Gaumen nun hinten dran?
Der Gaumen sagt mir, ganz feiner Gerbstoff hinten
richtig,
dran.
Richtig, genau.
Aber nicht arg, sondern richtig sehr, sehr fein balanciert.
Gerade so ein
balanciert.
Bisschen, dass es hänger bleibt.
Genau, dass so ein bisschen Grip da ist, aber halt nichts, was auch jetzt irgendwie, wieder mal so finde ich, so ein klassischer Gerbstoff, der nicht auffällt, wenn man das nicht kennt.
Wenn man es nicht analysiert, genau.
Genau,
ja.
dann denkst du einfach, ja, das ist geil und hat halt Länge. Und in Wirklichkeit ist da halt ein dicken Gerbstoff drauf, der dem Ganzen hilft. Und es hat urviel Säure. Und das in Kombination mit dieser Kühle lässt mich rebsortentechnisch schon wieder in Richtung Riesling gehen.
Mhm. So stehe. Das aber ist aber kein Riesling.
Auch das verstehe ich, weil irgendwie glaube ich, dass das halt dann noch ein bisschen anders daherkommen wird von der Reife. Aber es geht alles in diese Richtung, finde ich.
Mhm.
Aber es passt halt nicht hundertprozentig zusammen. Aber
exakt.
Mein erster Gedanke ist einmal, okay, passt, könnte in Richtung Riesling gehen, einfach von der Struktur her.
Verstehe ich 100%, war ich wahrscheinlich blind dahingegangen. Man überlegt sich ja immer bei solchen Podcast-Folgen, wo wird man selber hinrennen. Das kann man natürlich nur begrenzt machen, aber zumindest ein bisschen überlegst halt. Und Riesling war relativ weit oben auf meiner Liste. Nur andere Rebsorten auf meiner Liste, wo du eventuell auch hingehen kannst.
Das Zweite, was ich hingekauft habe, von dem, wie es sich präsentiert, war sehr, sehr kühle Region mit irgendwem, der sehr gut versteht, mit Sauvignon umzugehen.
Ah, interessant. Das war ich gar nicht, auf das war ich gar nicht gekommen.
Das konnte ich mir schon vorstellen. Aber da musst du halt schon sehr gut sein, weil halt Säure, ja, dieses leicht tropische und dieser leichte Schmelz, der da ist und dann dieser schöne Säurekick. Also Peak Südsteiermark könnte ich das schon mal vorstellen.
Interessant. Okay. Wie du das erklärst, macht 100% Sinn. Auf das war ich halt nicht gekommen.
Mhm.
Lustig.
Mhm. Nein, aber das ist ja genau die Schwierigkeit selber. Wenn du weißt, was ist, dann bist du viel näher. Kannst gar nicht links und rechts was. Aber grundsätzlich, also kühles Gebiet.
Kühleres Gebiet.
Gebiet. Alles dran schreit, es ist nicht heiß durch, oder es war zumindest kein heißes Jahr in dem Gebiet, wo es herkommt.
Es war tatsächlich kein kühles Jahr.
Echt? Aha. Dann hat irgendwer sehr, 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 sehr gut gearbeitet.
Ja.
Sehr schön gelesen. Vielleicht sogar ein bisschen früher als der Rest gelesen, aber das ist halt super ausgegangen.
Sie haben, glaube ich, sie lesen gar nicht so früh.
Echt?
Aha.
Geil. Stark gemacht dann.
Ich glaube, relativ also, on point.
Diese Kräutrigkeit und so, ja, ich meine, spät darfst du da nicht draußen, weil ich glaube, sonst wird dir das halt.
Ja, sonst wird es brat,
schon ein bisschen brat werden.
Mhm. Ja, wurde es halt nicht, zum Glück.
Ich meine, so von der Grundthematik her. Ich hätte es, wie gesagt, mit Südsteiermark, also sagt es eh schon, ich hätte es eher nach Österreich oder Deutschland gesteckt per se.
Nicken, ja.
Was man natürlich machen kann, dafür hat es mir zu viel Säure, dass das jetzt irgendwie Chardonnay wäre.
Es ist kein Chardonnay.
Das geht sich nicht aus.
Es ist auch weiter unten auf meiner Liste.
Ja, Aber die, also das hat ein paar Sachen, aber das geht sich nicht aus. Ja, genau. Wie kriege ich diese Säure da rein?
Ja.
Was natürlich ich immer vergieße, was es schon sein könnte, was in diese tropischen Sachen auch manchmal geht, ist halt Silvaner.
Ja, da sind wir.
Da sind wir.
Ah, ich habe mir gedacht, nice, dass du vielleicht noch sagst, wieso hat dieser grüne Veltliner so viel Säure?
Ah, nein finde ich gar nicht, weil da fehlt mir diese Würze, die so intensiv,
die ganz intensive,
über,
ja,
allem liegt. Mm-mm. Das tut es nicht, das ist da wirklich begleitend, finde ich.
Genau.
Und das ist viel mehr Strukturwein und das habe ich halt bei grünen Veltliner
selten, das stimmt, ja.
Beim Good Old Herbie Zillinger nicht.
Ja, das stimmt. Also die Frage ist halt dann immer, wer macht das so,
genau,
gut?
Ist es Herbert Zillinger? Nein.
Ist es Herbert Zillinger? Kann es Herbert Zillinger sein? Nein.
Werden sonst.
Ja.
Nein, also Lina war da wirklich gar nicht gekommen. Schön.
Wunderbar.
Silvana aus Franken.
Silvana aus Franken.
Oh, nice. Mhm. Wer macht das so? Mhm. Ist wer richtig schön. So? Habe ich das schon im Glas gehabt?
Ich glaube nicht. Also nicht, während wir da irgendwas gemeinsam getrunken hätten.
So viel Silvaner habe ich jetzt privat auch noch nicht getrunken, weil das halt trotzdem immer noch in Österreich natürlich eine Rebsorte ist, die man kaum kriegt und, ja, die halt
die
sehr
immer
unterschätzt
mal wieder
ist. Mhm. Weil das, finde ich, ist wieder ein Beispiel, das halt sagt, weil meine erste Intention ist, das ist Riesling, weil das ist total nur auf der Struktur,
ja,
das sagt dieses Kalkige, was du auch gesagt hast, was man halt offensichtlich in der Nase nachricht. I'm sorry.
Man hat es auch in der Nase, Freunde, ich verspreche es euch.
Aber am Gaumen dann sehr, sehr klar wird,
ja,
dieses zitrisch-kräutrige dahinter raus, bis sofort in Richtung, das muss irgendeine Terroir-Rebsorte sein, deswegen meine Gedanken halt Riesling Sauvignon, die, was das halt, ja, super kennen. Was wieder mal sagt, Silvana kann das auch richtig, richtig gut.
Ja, genau. Du brauchst halt die richtigen Hände an dieser Sache.
Ja.
Und das ist ja lustig. Erklär dir gleich, von wem das ist, keine Sorge. Aber der Winzer hat gemeint, Silvana und Riesling auf der gleichen Lage. Und,
ja,
während der ersten paar Jahre, nachdem das in der Flasche ist, ist der Unterschied zwischen den zwei Rebsorten extrem schwer herauszufiltern. Mhm. Erst wenn sie reifen, dann ja. Dann kriegst du es besser hin. Also, ja, wenn du das weißt, checkst du das schon.
Ja.
Du hast trotzdem noch mehr Säure beim Riesling und so weiter und so fort.
Ja, sicher.
Aber gerade wenn du das blind wem hinstößt, der vielleicht nicht so viel mit dem Ganzen zum Tun gehabt hat bis jetzt, dann ist es teilweise schwer möglich, dass du das Ganze richtig auseinanderkennst. Und das liegt, also es ist eher das Terroir da im Vordergrund, eher die Lage, eher der Kalk und so weiter. Ich finde auch am Gaumen spürst du das einfach extrem schön, das hast du ja schon bestätigt.
Total. Und es macht jetzt auch alles Sinn mit diesem doch leicht kräutrig-grünen, was da halt drinnen ist.
Ja.
Deswegen ja meine Argumentation, okay, hat da irgendwer halt ein bisschen früher gelesen, damit es halt trotzdem noch diese Frische hält. Aber nein, das ist halt einfach
die
Rebsorte.
Die Rebsorte in richtigen Händen, genau.
Ja, schön.
Also, wie du gut erkannt hast, sind wir zurück in Franken. Genau, sind wir in Sulzfeld am Main beim Zehnthof Luckert.
Ah, nice. Okay,
schon mal gehört?
Ja, natürlich, aber noch nie im Glas gehabt.
Ja, ich habe mir fast gedacht. Ich habe das jetzt dreimal als Tipp gekriegt von Hörerinnen und Hörern. Immer wieder, über das letzte Jahr hinweg, seitdem ich es erst einmal gefragt habe, kommt immer wieder, ihr habt doch Silvana jetzt so ein bisschen und ihr habt doch Franken auf der Liste. Luckert, 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 Luckert.
Mhm. Fair. Sehr fair.
Und an dieser Stelle vielen Dank an Ron, an Michael und an Yves für die Weinvorschläge. Und ja, es ist natürlich der Silvaner Maustal geworden. Ihr habt alle recht gehabt. Weil alle haben gesagt, Silvaner Maustal, wenn du Silvaner Maustal kriegst, dann nimm Silvaner Maustal. Ihr hattet alle recht. Es ist saugeil.
So, aber wie mich, alt ist das jetzt?
Das ist 2019. Das wurde mir vom Winzer noch zugeschickt. Ich habe nämlich ursprünglich 21 auf der Liste gehabt. 22 ist auch schön, aber 21 ist einfach das frischere Jahr, weil man doch, dass du vielleicht noch mal mehr Spaß dabei. Und 19 ist aber schon ganz ein kleines bisschen angreift und steht jetzt gerade halt besser da.
Ja.
Ist einfach so. Deswegen habe ich da jetzt nur einen 19er mitgenommen. Weil ursprünglich habe ich vielleicht die Idee gehabt, dass ich beide Jahrgänge nebeneinander stelle. Aber ganz ehrlich, heute in der Früh beide aufgemacht, beide kostet. Wir haben Drehverschluss, deswegen.
Ja, okay.
Heute in der Früh beide aufgemacht. Und ganz kurz kostet, dann haben wir gedacht, okay, nein. 19.
Ja.
Ich nehme 19 mit. Fair. Der steht einfach gerade sehr, sehr schön da.
Sauber.
Yes. Und 19 natürlich kein kühles Jahr. 21 ein sehr kühles Jahr. Also der Vergleich ist gar nicht so unspannend. Aber wenn man gedacht, gerade wenn du da verstopfte Nasen hast, die lasse ich da kämpfen gegen zwei Weine, nicht nur einen.
Danke.
Das macht man halt nicht. Gut, bist bereit für die Geschichte?
Ja, Michi? Sicher.
Sehr gut.
Ich weiß gar nichts, außer ich habe das halt irgendwie einmal am Schirm gehabt.
Ja.
Auf Basis von eben Silvaner, Franken und was gibt's da so?
Ja.
Und mein grundsätzliches Gefühl ist schon eher so klassischerer Betrieb.
Exakt.
Und da ist dann was bei mir, also mehr weiß ich nicht drüber.
Es ist auch, also der Philipp, mit dem ich telefoniert habe, Philipp Luckert, wird da sicher zustimmen. Er ordnet sich selber in die klassischen Betriebe ein, aber was da dahinter steckt, ist doch einiges mehr noch als einfach klassischer Betrieb. Also starten wir rein in die Geschichte des Zehnthofs, der zu Beginn noch gar nicht so geheißen hat. Gegründet ist der Betrieb nämlich worden von den Großeltern von Philipp Luckert. Wie schon gesagt, mit dem habe ich für diese Folge telefoniert. Und der Philipp ist aktuell die jüngste Generation am Weingut. Die Großeltern also, Theo und Luitgard, haben das Weingut Anfang der 60er quasi von null auf gegründet. Es hat immer so ein bisschen Weinbau in der Familie gegeben, wie bei vielen halt in der Gegend. Aber Flaschenweinbau, also Flaschenabfüllung, war nie spannend. Die Trauben sind immer verkauft worden. Und es war jetzt eine besonders viel Fläche da an Wein, wie halt ganz klassisch viele in der Umgebung, die halt irgendwann einmal irgendwo was vererbt gekriegt haben und dann halt ein bisschen Trauben verkauft haben.
Ja, also hast du
halt
nebenbei gemacht, dann hast du es halt verkauft, hast du ein bisschen was dazu verdient. Aber dass du wirklich sagst, ja passt, ich wage mich da jetzt selber drauf, das in Flaschen abzufüllen, ist ja einfach ein riesiges Risiko auch. Und muss da halt wirklich trauen.
Genau, und um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, gibt es jetzt einen kurzen Blick auf die Geschichte Frankens und die Weingeschichte Frankens vor allem. In den 50er und 60er Jahren, hat der Philipp erzählt, war Franken eigentlich ein relativ kleines Gebiet mit nur rund 2000 Hektar. Heute sind es rund 6000, nur zum Vergleich, also dreimal so groß, wie es damals war. Die fränkischen Weine waren damals sehr exklusiv und sauteuer. Das heißt, du hast sehr, sehr schöne hohe Preise erzielen können für Boxbeutelweine. Das ist diese Flaschenform, in die fränkische Weine gefüllt worden sind. Bis zu 50 D-Mark hat das damals kosten können und das war in die 50er und 60er sau viel Geld. Die Nachfrage war also hoch und es ist wirklich eine Aufbruchstimmung gewesen in der Gegend, hat der Philipp erzählt. Viele Betriebe sind entstanden und so hat das Weingut Luckert. Das war eigentlich ein Garagenweingut der ersten Stunde. Zu Beginn haben nämlich die Großeltern von Philipp den Wein nur im Wohnhaus gemacht. Also irgendwie geschaut, dass sie da Platz finden und halt so ein bisschen im Hinterhof und im Wohnhaus Wein gemacht. Einfach, weil sie gemerkt haben, ui, da ist jetzt eine Chance. Das können wir jetzt probieren.
Aha, wir haben ein bisschen Trauben. Die waren wirklich so auf, da geht gerade was, da müssen wir sie draufhauen. Ah, cool.
Ja, genau. Wie schon gesagt, ein paar kleine Flächen waren schon in der Familie und zur Zeit der Flurbereinigung hat sich dann der Großvater einige der steileren und heute, wie wir wissen, besseren Stücke gesichert. Damals wollte es halt keiner haben.
Das heißt, der hat gesagt, günstig, nehme ich mal. Das nehme ich,
ganz genau.
So kann ich Fläche machen und
so kann ich mal starten,
der Preis ist gerade gut, da fahre ich rein.
Exakt. Ja, cool. Und so sind sie dann Stück für Stück gewachsen und das Wohnhaus ist relativ schnell zu klar geworden. Anfang der 70er Jahre hat sich dann die Frage gestellt, ob die Luckerts mitten im Ort bleiben wollen, da wo es ursprünglich waren in Sulzfeld, oder ob sie außerhalb des Ortes ein Betriebsgebäude aufstellen wollen. Und die Großeltern wollten aber eigentlich im Dorfleben drinnen bleiben. Denen hat das recht taugt, dass sie da einfach ein Haus mitten im Dorf gehabt haben. Und zum Glück ist dann neben ihrem Wohnhaus der Zehnthof zum Verkauf gestanden, in dem das Weingut auch heute noch einquartiert ist. Der Zehnthof war zuvor ein Weinhandel. Die Besitzer haben keine Kinder gehabt, das hat keiner übernommen. Das heißt, die haben sehr, sehr lange nicht mehr investiert und haben das dann halt irgendwann verkauft, weil sie gewusst haben, okay, passt, wir machen das nicht weiter. Das heißt, das war jetzt auch nicht unendlich teuer, aber viel Renovierungsarbeit. Ja. Das heißt, das ist erst einmal ordentlich hergerichtet worden und dann sind die Luckerts umgezogen. Und haben natürlich den Namen des Zehnthofs auch gleich in den Namen des Weinguts einbaut, weil Luckert, sagt der Philipp, ist dort wirklich ein Allerweltsname, so wie bei uns Meier oder sowas in der Richtung oder Huber.
Okay, das heißt, jeder heißt so und das bringt da überhaupt keine Abgrenzung.
Null
quasi.
Wiedererkennungswert. Das
ist wahrscheinlich schon drei Weingüter allein im Ort, die auch schon so heißen.
Circa so. Ja. Und dementsprechend haben sie gesagt, okay, passt, wir nennen das jetzt Zehnthof Luckert, weil dann wissen die leider, um wen es geht.
Ja.
Ganz smart. In den 70ern haben die Luckerts dann schon um die 5 bis 6 Hektar gehabt und haben Flaschenwein verkauft, wie schon gesagt. In einer Zeit, wo das in vielen anderen Gebieten halt echt noch nicht so war. Ne? 50er, 60er ist sehr, sehr bald für Flaschenverkauf in Deutschland. Ja, bis auf halt ein paar spezielle Weingüter, die das schon sehr, sehr bald gemacht haben. Schon damals waren sie also wirklich in diesem Qualitätssegment. Also schon damals ist es darum gegangen, dass du gute Weine machst, weil ansonsten kannst du diese Preise
nicht erzielen. Die Flaschen kannst du nicht leisten, wenn du sagst, ja, passt, ich mache einfach nur irgendwas. Ne?
Genau.
Dann musst du schon an für damalige Verhältnisse absoluten Top-Qualitätsanspruch haben, sonst
so
geht
es
nicht.
Und dann haben wir es eigentlich von Anfang an gehabt, was natürlich selten ist. Oft ist es erst die nachfolgende oder die zweite, dritte Generation, die sagt, so jetzt machen wir Qualitätswein und davor haben sie halt Wein gemacht.
Ja, genau, da war was da, da haben wir aufbauen können. Ja. Wir haben gemerkt, da ist schon eine Kundenstruktur so ein bisschen da und dann diesen Umstieg zu machen auf Flasche, das passiert ja oft, das haben wir auch schon oft gehört, aber dass du wirklich mit der Idee eigentlich schon da reinstartest, dass du sagst, da ist gerade eine Möglichkeit da, auch ohne Betriebsgebäude. Mhm. Normalerweise hast du halt einen größeren Hof irgendwo, hast eine gemischte Landwirtschaft, hast rundum um Flächen und hast gesagt, na gut, es rennt die ganze Zeit. Der Urgroßvater quasi hat damals halt angefangen, dass er halt ein bisschen was selber macht, aber noch nicht wirklich und den Großteil verkauft und dann fangen wir an, dass wir ein bisschen was mal in Flaschen füllen.
Na, bei einer war das direkt das Reinstarten in das Ganze.
Das ist heftig, ja.
Und apropos Qualitätswein, der Franken-VDP war damals noch sehr klar und sehr exklusiv, hat der Philipp erzählt. Parallel dazu hat es aber nur den Verein der fränkischen selbstvermarktenden Weingüter gegeben, dessen Mitglied sie waren von Anfang an. Und in den 70ern sind die beiden Vereine dann zusammengelegt worden, also fusioniert worden. Und deswegen ist Lukas schon seit rund 50 Jahren beim VDP.
Ah, okay.
Das Rebsortenspektrum der Lukas war im Vergleich zu vielen anderen Weingütern in Franken immer schon eher auf der klassischen Seite. Eh klar, dass Silvana eine extrem wichtige Rolle gespielt hat und noch immer spielt und dass es Riesling auch gibt. Schon in die 60er allerdings hat die Liebe zu Burgunder-Rebsorten auch angefangen und ich finde, das macht auch Sinn, wenn es diesen Wein verkostest. So, den ersten Weißburgunder hat der Großvater in die 60er schon gepflanzt. Chardonnay ist in die 90er dazugekommen, wie halt alle anderen Müller-Thurgau und alle anderen Späße gesetzt haben, Kerner und sicher, sonst was. Und der Philipp hat gesagt, das lustige Zeug hat die Großeltern einfach nie interessiert.
Es hat der große Vorteil, dass der Gedanke der Qualität damals schon so klar war und nicht der Gedanke, den alle anderen halt verfolgt haben auf, da können wir jetzt viel machen. Damit sagst du halt, ich will ja eigentlich nichts, was viel tragt, sondern ich will was, was mir Qualität liefert.
Yep.
Das ist natürlich geil, wenn du auf sowas zurückgreifen kannst.
So ist es. Der Wolfgang Luckert, also der Papa von Philipp, ist dann in die 80er in den Betrieb eingestiegen. Das ist ein 61er Jahrgang, hat der Philipp erzählt. Und das war dann schon wieder eine viel schwierigere Zeit für Franken. Also ab da ist es so ein bisschen bergab gegangen. Das Gebiet ist nämlich sehr, sehr, sehr schnell gewachsen. Und plötzlich hat es sehr viel Wein gegeben und viel schlechtere Preise für alle. Weil wenn du richtig viel Wein hast, dann tust du halt härter damit.
Naja, dann musst du es erst einmal verkaufen. Ja.
Genau, dass du da diese Exklusivität halten kannst. In die 90er ist dann ein weiterer sehr harter Cut gekommen. Der Großvater ist plötzlich beim Autounfall gestorben. Und dadurch hat er da um einiges jüngere Bruder von Wolfgang viel früher als geplant in den Betrieb einsteigen können, dürfen, müssen. Der Ulrich, also der jüngere Bruder, war zu dem Zeitpunkt zwar schon in der Ausbildung zum Winzer, aber der hätte eigentlich nur ein bisschen Zeit gehabt. Der hätte nicht sofort rein müssen, der hätte auch irgendwas anderes tun können dabei. Und der Wolfgang hat zu dem Zeitpunkt dann Weinkeller und Außendienst übergehabt. Als Familienbetrieb machst du aber sowieso alles und die Grenzen sind fließend. Das heißt, der Ulrich ist einfach eingestiegen und hat geschaut, wo er was tun kann. Weil wenn halt so ein Einschnitt passiert, dann musst du halt irgendwie zusammenhalten. Also
naja, klar. Das geht nicht anders. Du kannst nur eine hackeln und das ist wurscht, ob das jetzt gerade dein Baustelle ist oder nicht.
So ist es. Zuerst haben die beiden ein bisschen so weiter gewirtschaftet wie bisher. Und dann ist aber gekommen, was gekommen hat müssen. Die zwei haben verstanden, dass sie jetzt entweder wie viele andere halt so ein bisschen herumdümpeln und sich über sinkende Preise beschweren können, oder was machen, was sie einfach heraushebt aus dem Ganzen. Und die Entscheidung war für Zweiteres. Die beiden waren halt damals auch schon sehr, sehr weinaffin, muss man dazu sagen. Die haben viel Kontakt gehabt mit dem Fine-Dining-Bereich, mit dem Gurdenessen, mit dem Gehobenen und so weiter. Also du hast rund um auch München zum Beispiel, du hast Nürnberg und so, du bist nicht ganz fernab von dem Ganzen. Und mit dieser Fine-Dining-Welt ist halt auch die Fine-Wine-Welt gekommen. Und angefixt waren es dann schon wirklich von dem Gedanken, große Weine zu machen. Also nicht nur gut, sondern wie können wir es schaffen, bei uns was Größeres hinzukriegen irgendwie. Und zum anderen war das natürlich ein wirtschaftliches Kalkül. Wer höhere Preise abrufen möchte, muss was liefern. Ansonsten geht das einfach nicht. Also ist Ende der 90er ein ganz harter Cut gekommen, sowohl im Weingarten als auch im Weinkeller. Die Erträge sind mit dem Cordon-Rebschnitt radikal reduziert worden, Ausbauzeiten erhöht, alles ist wieder spontan vergoren worden, so wie es ganz am Anfang schon war, und länger im gebrauchten großen Holz gelagert worden. Und das war sehr untypisch für die Zeit und für die Region und die Leute haben den Stil am Anfang gar nicht verstanden, bis dann die ersten Journalisten gekommen sind, von ein bisschen weiter weg, die es gefeiert haben und so dann Aufmerksamkeit gebracht haben und dann waren sie am Ziel. Dann war es wieder möglich, diesen Wein, diesen speziellen Stil zu Preisen zu verkaufen, wo es wieder Spaß macht, Wein zu machen.
Ja, voll. Ja, sicher, du brauchst wenn der was genauso wie du auch ein bisschen die Weinwelt gesehen hat und nicht nur mit dem Nachbarn vergleicht. Ne?
Yep.
Und wenn du dann Journalistinnen und Journalisten hast oder halt eben LiebhaberInnen, sage ich jetzt mal, und Weinfreaks, die halt daherkommen und sagen, ah, das ist eigentlich geil, das brauchst du, weil sonst hast du keine Chance. Sonst versteht keiner deinen Stil und sagt, okay, warum magst du was anderes als wir und du willst jetzt irgendwie das Doppelte verlangen. Warum? Ja.
Ganz genau. Also die Leute, die halt mit offenem Kofferraum durch die verschiedenen Weingüter fahren, die sagen halt im Normalfall dann wahrscheinlich, naja, der Kollege verkauft das um 5 Euro billiger, dann nehmen wir es halt beim Kollegen mit, das ist eh nur irgendein Silvaner. Wird ja genau das Gleiche sein.
Und sind sie immer noch auf dieser Boxbeutelflasche oder wie ist das gerannt?
Keine Boxbeutelflasche mehr.
Abgelegt.
Das haben sie abgelegt, genau. Der Philipp ist dann 2015 in den Betrieb eingestiegen, als dritte Generation. Der ist immer schon mit Wein aufgewachsen natürlich und er hat im Vergleich zu so manch anderen Winzerkinder immer schon Spaß gemacht, mit draußen dabei zu sein. Also der hat sich eigentlich nie drüber aufgeregt. Der hat gesagt, es war immer schon cool eigentlich, da dabei zu sein. Mit 15, 16 stößt sich dann wie bei allen die Frage, wo geht's denn hin, was soll man denn tun? Ein Onkel mütterlicherseits war Koch, also hat sich ganz kurz einmal so ein bisschen Richtung Gastro gezogen.
War nicht schlecht.
Aber der Wein war dann spannender. Nach dem Abi hat er dann die klassische Winzerausbildung gemacht, war zuerst bei Fürst in Franken. Da hat der Philipp gemeint, hat er nochmal besser verstanden, was es denn heißt, großen Wein zu machen. Er schon damals, so 2008 bis 2010 einmal dumm, wo er seine Lehre, also seine Ausbildung gemacht hat, haben die Weine von Fürsten 90 Euro kosten dürfen und waren sowohl in Deutschland als auch im Export gefragt. Und das musst du mal hinkriegen. So ist es. Und er hat gesagt, generell auch familiär hat es gut gepasst. Das war einfach eine sehr, sehr spannende Zeit und sehr, sehr interessant zum Lernen dort. Und im Anschluss war der Philipp dann einen Herbst in der Pfalz und zwar bei Christmann.
Ah, sehr schön.
Und direkt danach hat er ein halbes Jahr in der Wachau dran gehängt. Also der war ordentlich unterwegs dann.
Wo war er in der
bei
Wachau?
Hirzberger.
Ah, Hirzberger.
Ja, genau.
Ich habe mir schon gedacht, das muss jetzt eigentlich, wenn du Fürst gehst und Christmann gehst, dann muss es ein klassischer Wachauer Betrieb sein, weil dann kannst du entweder in Richtung Knolke oder Hirzberger oder sowas in die Richtung, weil da musst du schon einen von den großen Renommierten annehmen, wenn du dieser Idee folgst. Ne? Weil der ist zu Fürst gegangen im Sinne von, das ist der renommierteste Betrieb in Franken. So,
exakt.
Wir gehen zu Christmann, weil das ist einer der renommiertesten Betriebe in der Pfalz. Dann musst du in der Wachau natürlich auch zu wem gehen, den jeder kennt.
Ein Renommee hat, exakt.
Ja, macht Sinn.
Der Philipp hat gesagt, ursprünglich hat er die Wachau nur so aus Büchern kennt und die Weine haben immer ganz gut geschmeckt. Und auf der Abschlussfahrt von seiner Ausbildung war er dann in Wien und in Klosterneuburg und da sind sie eben auch durch die Wachau durchgefahren. Und er hat sich gedacht, boah, die Hackeln. Und Hackeln hat er selber gesagt, weil er ganz stolz, dass er gewusst hat, was Hackeln heißt. So super. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Das Hackeln, diese Weingärten in die ganz argen Stellen, das muss richtig wild sein. Und das hat ihn gereizt. Er hat sich gedacht, wer dort diese Arbeit macht und dann solche Weine rauskriegt, der muss irgendwas verstanden haben. Also gehe ich dort einmal hin. Und er hat gesagt, das war mega, wieder viel Familienanschluss, viel Stolz der Wachauer Winzer, die er mitgekriegt hat. Also das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen dort, hat er gesagt. Und auch die Sturheit, die du wohl manchmal brauchst, damit du das Ganze durchziehen kannst mit diesen steilen Hängen. Der Senior Hirzberger, hat er gesagt, hat mit sehr fortgeschrittenem Alter trotzdem immer nur am Traktor gesessen, weiter kackelt. Also der Philipp hat gesagt, das sind schon einfach nur richtige Winzer, keine Manager und auch das hat ihm sehr imponiert.
Ja. Ist die arbeiten alle, das gilt für die Wachau
ja
generell.
Ja.
Das ist schon immer, das sind halt Weinbauern, Punkt.
Yep. Also er hat gesagt, das hat ihm wirklich sehr, sehr gut gefallen dort. Und immer wenn er heute was aus der Wachau trinkt, dann kriegt er Flashbacks direkt. Und die Wachau-Stilistik erkennt er tatsächlich auch blind sehr, sehr gut. Und ich kann mir das vorstellen. Also einerseits natürlich die Neiche, die haben natürlich auch getaugt, aber auch die Alte. Da riecht auch mal rein und weiß, okay, passt, das ist Wachau Oldschool, passt. Ab Herbst 2011 war er dann in Geisenheim. Zwischendurch hat es einmal einen kurzen Praktikumstopp bei Wittmann gegeben im Jahr 2014. Wieder.
Ja, sicher. Gleiches Schema.
Ja, ganz genau. Wieder groß. Und er hat gesagt, gerade Wittmann und Christmann waren sehr spannend, weil die auch biologisch gearbeitet haben.
Ja.
Und 2009 haben sie auf biologisch umgestellt. Das heißt, es war also ein bisschen dieses Lernen, wie kann man das machen und wie geht großer Wein, mit welchen Aspekten kann ich da arbeiten. So richtig außerhalb von Europa hat es ihn eigentlich nie hinzogen. Also ihm hat es generell nie so wirklich ausgezogen. Im Gegenteil, er wollte von Beginn an eigentlich wissen, wie man bei ihm am besten arbeiten kann. Beziehungsweise halt Gebiete nehmen, die nicht unendlich unterschiedlich sind. Natürlich ein bisschen Diversität wird er schon haben. Von der Pfalz bis zur Wachau hast du trotzdem ein bisschen Unterschiede, klar. Aber er wollte Betriebe haben, wo er Sachen lernen hat können, die er wirklich einfach anwenden kann, das auch klimatisch nicht 100% unterschiedlich ist. Wenn du in Chile bist und irgendwo oben auf die Berg Wein machst, hast du halt einfach trotzdem Sachen, die du sicher mitnehmen kannst, aber eins zu eins umsetzen ist wieder was ganz anderes natürlich.
Ja, aber trotzdem, du siehst schon das, wo er hin will. Ne? Dieses ganz klar auf Rebsorten wie Riesling fokussiert, die halt, und Silvaner funktioniert ja am Schluss, wie man auch gesehen hat, ähnlich wie Riesling.
Genau.
Und das halt in alle Spülorten sich anschauen, aber in einem Cool Climate nicht irgendwo jetzt der neue Weltriesling oder sonst was ausprobieren, sondern genau das, was du eigentlich dann machen willst, das kannst du ja auch schön zusammen kombinieren aus diesen Stationen, dass das dann rauskommt. Das macht sehr viel Sinn, finde ich, für mich.
Ich finde auch, ja. Also ich finde auch die Auswahl sehr, sehr sinnvoll. Der Philipp hat, wie auch schon sein Großvater, eine große Vorliebe auch für Burgunderrebsorten, finde das sehr, sehr spannend, auch für Rotweine, deswegen auch Fürst, wobei Wittmann und Christmann ja auch ein bisschen was an Burgunderrebsorten machen. Bei Christmann war es damals noch nicht so stark, aber auch schon vorhanden, ne? Spätburgunder. Und das war halt auch ein Aspekt, das mich sehr interessiert hat, weil Silvaner, die haben schon großen Silvaner gemacht daheim.
Ja.
Also da hat er gewusst, okay, da ist die Basis des Wissens einfach eine sehr, sehr große. Was kann ich mir nur zusätzlich holen, was aber nicht urweit weg ist.
Ja, plus Silvaner gibt es ja dann auch am Schluss nicht so viele Betriebe, wo du hingehen kannst, wo du sagst, da ist so viel mehr Wissen da. Ne?
Genau.
Weil es ist jetzt trotzdem eine Rebsorte, die immer noch sehr beschränkt ist auf Franken.
Ja.
Und wo es halt einfach in der internationalen Verteilung gibt es halt quasi nichts.
Mhm.
Das heißt, du musst eh schauen, was ist ähnlich oder was verhält sich ähnlich, wo kann ich was lernen, was ich dann zum Silvaner wieder heimnehme, was nicht direkt der Silvaner ist. Ja.
Exactly. Das Einzige, hat der Philipp gesagt, wo er heute vielleicht nur so ein bisschen Guster drauf hätte, ist das Burgund.
Ja,
mit halt die ganz großen Weißweine und auch die schönen Pinots, sehr klar. Aber er hat gesagt, da hat er einfach damals ein bisschen zu viel Respekt davor gehabt, vor allem auch sprachlich.
Ja, sicher.
Es ist halt dieses französische Thema, deswegen ist er dann doch
ich glaube,
in Deutschland
hart,
und Österreich
geblieben. Wenn du die sprachlich gut tust und überhaupt mit Sprachen easy, dann wird das schon gehen. Sonst ist das, glaube ich, schon ein zacher Schritt und das musst halt, da musst du halt dann irgendwie drüber stehen, weil das ist nicht einfach.
Ja, mit Sicherheit. Im Frühjahr 2015 ist es also dann heimgegangen nach Sulzfeld. Und dort war erst einmal wichtig zu lernen, wo er seinen Platz finden kann zwischen Papa und zwischen Onkel. Die haben ja beide weiterhin das Weingut geführt. Nachdem aber ohnehin jetzt nicht besonders viel Personal da war, war schnell Arbeit und Sinn gefunden, hat der Philipp erzählt.
Mhm.
Er hat den Außenbetrieb übernommen und die Handarbeit, das hat ihn ohnehin immer sehr, sehr interessiert. Wie schon gesagt, schon als Kind hat er das cool gefunden, wenn er draußen mit dabei sein konnte. Und das war halt die perfekte Entlastung für die Family zu diesem Zeitpunkt. Und auf das hat er sich dann wirklich eingeschossen. Also alles, was irgendwie im Außenbereich ist, war extrem spannend für ihn. Und Rotwein. Rotwein war von Beginn an ein Interessensgebiet von Philipp, das er befürst war, wie schon gesagt, kommt nicht von ungefähr. Bei den Lukats gibt es nicht viel davon, die machen nur so rund 10-12% der Gesamtproduktion Rotwein. Aber dafür ist der Philipp komplett zuständig. Papa und Onkel haben ihm das vollständig übergeben. Sie haben dann gemeint, es soll etwas Gescheites dabei rauskommen, ansonsten viel Spaß.
Hm.
Die Kellerarbeit für den Weißwein ist nach wie vor bei der älteren Generation. Der Philipp kriegt nächstes Jahr allerdings den Teil vom Betrieb überschrieben, der seinem Papa gehört. Das heißt, ab da arbeitet er mit seinem Onkel gemeinsam weiter. Wie schon gesagt, Onkel Nachzügler.
Ja.
Das heißt, der ist irgendwo so 50. Der hat noch einige Jahre in sich, hat der Philipp gesagt.
Quasi,
genau, ich meine, dass er Wecker ist, natürlich nicht. Aber offiziell geht er mal in Pension.
Nicht wirklich in Pension gehen, sondern du magst halt dann gemütlichere Aufgaben ein bisschen und schaust halt, dass du
vielleicht ein bisschen
mehr
früher
Schmäh führen tust.
Ja, genau.
Also zumindest ist es meistens so, was wir hören.
So ist es.
Aber Rotwein machen es Spätburgunder.
Spätburgunder.
Okay.
Verkostet wird immer gemeinsam. Also der Philipp ist eigentlich sehr, sehr happy, dass der Onkel ihm da nur erhalten bleibt jetzt. Sie haben nämlich stilistisch sehr, sehr viele Überschneidungen und einem gefallen sehr viele Sachen gleich gut quasi. Und sie sind sich immer schon recht einig gewesen, was Stilistik und Weinbereitung grundsätzlich angeht. Und ja, Philipp sagt, es ist super, dass ihm der Onkel jetzt nur erhalten bleibt. Heute bewirtschaften die Lukats rund 20 Hektar Rebfläche und das Mantra lautet Rückbesinnung auf Tradition im Keller, Spontanvergärung und so weiter und so fort, in Einklang mit immer mehr Perfektionismus im Weinberg. Und das muss beim Silvaner schon auch wirklich machen. Also ganz wichtig ist da schon genannte Cordon-Rebschnitt, bei dem gerade der Silvaner sehr, sehr starke Ertragsreduktion hat. In normalen Jahren, die laden Philipp halt mittlerweile relativ selten werden, aber in normalen Jahren kriegen sie so um die 5.500 bis 6.000 Liter einer. Das ist jetzt nicht besonders viel. Und Silvaner kann halt einfach das Dreifache machen.
Das kann alles, ja.
Die Beeren werden kleiner, sagt der Philipp, wenn man den Cordon-Rebschnitt anwendet. Die Schalen werden dicker, die Säure wird höher, siehe hier. Und das Ganze passt halt sehr, sehr gut in das mittlerweile doch relativ trocken, heiße Klima von Franken eine. Umgestellt ist das Ganze eben in den 2000ern worden. Wie schon vorher erwähnt, das war diese große Umbruchszeit. Und damit waren sie damals in Franken fast alleine. Der Papa, also der Wolfgang, hat damals einfach eine Parzelle in der sehr bekannten fränkischen Lage am Stein gesehen, wo Cordon war. Und hat sich gedacht, das kann bei uns sehr gut passen, probieren wir es einmal. Und hat dann relativ schnell umgestellt, alles, was irgendwie gegangen ist. Und mittlerweile machen das in Franken und bei einer Runde um auch viel mehr Kollegen so.
Okay, das heißt, das ist speziell für den Silvaner einfach extrem leibend.
Genau, also die Laubarbeit beim Silvaner ist ja generell so eine Sache. Der wird nicht zu Unrecht manchmal so ein bisschen als Unkraut geschimpft, das haben wir schon öfter gehört. Der bricht besonders stark aus dem alten Holz aus. Das heißt, du hast beim Kartonrebschnitt schon sehr viel Arbeit.
Ja.
Das muss man schon dazu sagen.
Ja.
Du musst halt teilweise aus 100 Trieben 8 oder 9 machen. So nämlich. Manchmal muss da zweimal durch, weil das wächst halt schon ordentlich, das Zeug. Das ist zwar zart, sagt der Philipp, aber wenn du dann die Trauben siehst am Schluss, diese kleinen, festen Trauben, dann zahlt sie sich 100-mal aus. Und aktuell, jetzt gerade, wie wir telefoniert haben letzte Woche, sind gerade die Triebe im Drahtrahmen einheften, das machen sie jetzt gerade so ein bisschen. Und bis Mitte Juli ist dann beim Silvaner im Normalfall alles oben. Die Rebsorte kommt erst relativ spät ins Längenwachstum. Das heißt, die intensive Laubarbeit ist zumindest ein bisschen aufgeteilt, aber es wächst halt am Anfang echt wie Unkraut, bevor es dann einmal lang wächst.
Ja.
Also ich glaube, sie machen es, ist nicht leicht. Aber ja, wie schon gesagt, das ist Job von Philipp und Philipp macht das gescheit.
Sehr gut.
Rund 60% der Rebfläche sind aktuell mit Silvaner bepflanzt, wenn du dich schon gefragt hast. Die Lukats haben sowohl roten als auch blauen Silvaner und ich habe endlich einmal den Unterschied erklärt gekriegt.
Ja.
Ja, endlich. Also, es ist tatsächlich die Traubenfarbe, so wie erwartet. Der blaue Silvaner ist so die Urform dieser Rebsorte. Aus dem kommt das ganze andere aus. Der schaut ein bisschen aus wie Spätburgunder in einem sehr unreifen Jahr. Und der ist auf der kräutrigen Seite. Blauer Silvaner hier im Glas im Übrigen.
Okay.
Der rote hingegen ist einfach eine Mutation aus dem Ganzen. Und der hat einfach mehr von der Mutterrebsorte Traminer drinnen. Weil Traminer ist einer der Mutterrebsorten, wie bei ganz vielen Rebsorten. Klar. Und der rote Silvaner schaut ein bisschen aus wie eben Traminer oder Grauburgunder, so von der Farbe her. Also nicht so ins Lilane, sondern eher ins Rote rein. Und ist halt einfach floraler, duftiger, Traminerartiger.
Mhm. Macht Sinn, ja.
Also jetzt kannst du vielleicht auch so ein bisschen unterscheiden, wenn du mal wieder Silvaner im Glasl hast. Bist eher auf der kräutrigen, kargeren Seite, dann ist es im Normalfall eher der blaue Silvaner. Wenn es so floral, duftig wird, dann hast du im Normalfall eher einen roten Silvaner.
Was mache ich mit grünem Silvaner?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Sie haben einen roten noch. Ich werde es herausfinden. Irgendwann habe ich sicher irgendwen, der einen grünen Silvaner hat. Aber ja, die Lukats haben eben nur blauen und roten Silvaner. Mhm. Aber zumindest ein bisschen was haben wir jetzt darüber gelernt. Das finde ich schon gar nicht so schlecht.
Sehr spannend, ja.
Neben dem Silvaner sind die Burgunder-Rebsorten relativ wichtig bei den Lukats, wie schon gesagt. Die haben es auch schon sehr, sehr lange. Dann kommt der Riesling und dann ist auch wirklich Schluss. Rebsorten, wie schon gesagt, da ist nie groß experimentiert worden.
Ja. Das heißt, ist natürlich ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Weißburgunder.
Ein bisschen Chardonnay, Spätburgunder, Riesling, Weißburgunder, Riesling.
Spätburgunder,
ja. Exakt, das passt. Das ist eigentlich ganz nice, gerade für 20 Hektar.
Ja,
ich meine,
ja,
es kann gut sein, dass irgendwo irgendwas wächst, aber das ist
naja, aber 20
vielleicht
Hektar
irgendwo dabei.
Und 60% Silvaner ist schon stark. Wenn du mal 12 Hektar Silvaner
das
verkaufst,
ist ja ein Fokus.
Ist auch stark, ja. Aber klar, eh sicher, wenn du das so machst, dann musst du das eh machen. Also
ja, so ist es.
Alles
irgendwann musst du die Arbeit machen.
Ja.
Biologisch wird schon seit 2003 gearbeitet, das habe ich vorher schon kurz erzählt. Und das ist so selbstverständlich für den Philipp, dass er nicht einmal daran gedacht hat, dass er mir das tatsächlich erzählt. Ich habe halt irgendwann gefragt, arbeitet Bio, gell? Weil auf der Flasche ist irgendwo so ein kleines Zeichen drauf. Und er so, also ja, das vergiss ich immer zum Sagen, ja, wir arbeiten Bio seit 2003. Und das ist halt für ihn einfach absolute Grundvoraussetzung für guten Wein.
Ja.
Punkt.
Ich meine, verständlich.
Ja. Und das hat, sagt er, auch wirklich sehr, sehr viel gebraucht für ihre eigene Stilistik.
Ja.
Also es hat das Ganze einfach verfeinert, es hat Säure ein bisschen in die Höhe gebracht und so weiter.
Klar.
Es war einfach extrem wichtig, er kann sich es nicht ohne vorstellen. Deswegen vergisst er manchmal, dass sie es machen, weil es eh klar ist. Jeder Weißwein wird bei den Lukats identisch vinifiziert, die Trauben samt Stielen leicht angequetscht, wenn sie reinkommen von der Lese. Dann bleibt das Ganze im Normalfall für ein paar Stunden auf der Maische. Es kommt ein bisschen aufs Jahr drauf an, aber halt nur ein paar Stündchen, bevor dann abgepresst wird und der Most zur Klärung über die Nacht stehen gelassen wird. Am nächsten Tag kommt dann der klare Most ins Holzfassel und gärt da einfach unter täglichen Checks vor sich hin. Der biologische Säureabbau wird zugelassen. Das macht so ein bisschen diesen Schwung vorne dran. Ebenso das Holzfass natürlich.
Macht auch viel Sinn, ja.
Ja, genau. Und dieser Stil, der zeichnet die Weine der Lukats auch komplett aus. Also wenn du diesen Stil da im Glasl hast, das ist immer Lukat.
Mhm.
Das ist immer so dieses, du hast biologischen Säureabbau, aber du hast nie dieses hartlaktische.
Voll. Weil das ist gar nicht, finde ich, sondern du spürst diese Cremigkeit.
Genau.
Aber halt absolut nichts traues laktisch, weil das geht mir meistens eher auf die Nerven, weil das ist nicht meins.
Same, und ich war so happy, wie ich die Weine gekostet habe, weil ich mir gedacht habe, yes.
So, ja.
Genau. Das hebt sich halt auch sehr stark ab von vielen Stahltank-Silvanern. Ne? Also das ist einfach eine ganz andere Stilistik. Um Weihnachten rund um Adum wird der Wein dann im Normalfall minimal abgeschwefelt mit so 5 bis 6 Gramm pro Hektoliter und dann bleibt er noch bis Anfang März auf der Vollhefe. Abgefüllt wird dann im Frühjahr, da wird oft einfach gar nicht mehr geschwefelt, nur wenn es wirklich brauchen sollte, der Wein. Und zwischen Mai und September kommen die Weine dann im Verkauf. Das ist relativ klassisch.
Ja, voll.
Aber Silvaner kriegst du da halt oft schon viel früher.
Ja,
das ist
klar.
Halt der Punkt.
Also, das ist halt klassischerweise noch viel. Das ist halt kurz im Stahltank und fertig.
Ja, genau.
Let's go.
Wenn es fertig geworden ist, gehört es raus.
Ja, genau. Und nachdem die Reinzuchthefe schnell arbeitet, Thema schnell
ist das schnell erledigt, genau. Ja, Spontanvergärung dauert natürlich schon ein bisschen länger. Ja, so wie ich dir das gerade erklärt habe, so wird auch der Maustal gemacht, von dem du hier den Jahrgang 2019 im Glas hast. Nochmal vielen Dank an den Philipp, der hat schon ein kleines bisschen mehr Reife und das gefällt mir einfach nach wie vor sehr, sehr gut. Die Lage Maustal liegt im Süden von Sulzfeld. Das ist so ein Amphitheater entlang des Mains, wie die meisten Rebflächen. Dort liegt einfach alles am Main. Die gesamte Lage ist 60 Hektar groß, wirklich riesig, aber GG, und wir haben da natürlich GG im Glasl, sind nur 4 Hektar und die Hälfte davon gehört die Lukatz. Circa 1 Hektar davon wiederum ist Silvana, großteils Reben, die in 1962 gepflanzt worden sind. Danke, Opa Lukert.
Gute Machen.
Und die Basis für das große Gewächs bilden. Der Untergrund ist sehr, sehr, sehr karger Muschelkalk, da kommt es also her. Dann hast du ein bisschen Löss und Lehm drauf. Das ist allerdings eine relativ feine Auflage, nicht besonders viel davon. Und das Ganze ist halt relativ gesteinsgeprägt einfach.
Ja, es spürt sich schon sehr karg an, ja. Sicher. Ja.
So ist es. Jetzt hätte ich ganz gerne deine Bewertung, bitte.
Ich habe mir da vorher eine 9,3 notiert.
Sehr schön, wundervoll. Ich bin bei einer 9,3 bis 9,4. Ich finde das herausragenden Silvaner.
Ja, ja, ist richtig stark.
Den Maustal 2019 kriegt es leider nicht mehr. Es tut mir sehr, sehr leid, aber er kriegt es im Normalfall zumindest 2 Jahrgänge zurück, manchmal sogar 3, je nachdem, welche Händlerin, welchen Händler ihr habt. Der 21er gefällt mir persönlich auch sehr, sehr, sehr gut. Einfach, weil der auch schon, wie schon gesagt, ein bisschen Reife hat er schon. Er hat jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt zum Arbeiten. Nur für Kager. Also das ja, ist schon, klar. Da hast du null von diesem tropischen Thema drinnen.
Ja.
Aber ich finde, diese Reife hat ihm schon sehr gut getan, jetzt diesem 19er da. Du hast nur ein bisschen mehr Säure und das Ganze spannt noch richtig. Das hat noch richtig diese Spannung drauf.
Ich meine, das spannt ja auch
noch. Ja, ja, natürlich.
Das muss man schon auch sagen. Das ist natürlich auch nochmal mit Schraubverschluss und sonst was auch nochmal ein Thema. Das kommt halt nochmal einen dicken Frischer daher.
Genau.
Aber das, also wie gesagt, am Gaumen fühlt sich das ja absolut nicht an wie 19.
Nein. Yes. Also ihr kriegt es aktuell vereinzelt nur 21 und im Normalfall kriegt es dann 22 und 23 ist auch schon heraus. Ich glaube, 24 ist noch nicht da, das kommt dann irgendwann dieses Jahr. Preislich sind wir irgendwo zwischen 50 und 60 Euro für den GG und die Weine kriegt es bei Suff in Berlin, bei Pinade Picard, ihr kriegt es bei Lohmbergs, ihr kriegt es sehr, sehr gut verteilt tatsächlich.
Gibt es in Österreich auch irgendwo?
In Österreich gibt es einen neuen Händler und zwar den Sebastian Weibel von Sauvage Wein. Der ist zum Beispiel auch mit den Österreichers jetzt im Geschäft. Ne? Also der hat anscheinend in Franken einmal geschaut, was da gute Sachen gibt und eingekauft.
Ja, nicht blöd, nicht blöd. Passt auch von der Stilistik her natürlich, wenn du jetzt Österreicher daneben da denkst und so. Das ist schon eine Wellenlänge, die da
passt schon, umgeht. Genau.
Das ist schon nicht so schlecht.
So ja, cool. Mhm. Ansonsten ist der Exportanteil historisch niedrig. Du hast einfach Silvaner-Export.
Ja, ist auch schwierig, ne?
Ja, du hast einfach sehr schwere Zeit dabei, Silvaner zu erklären die ganze Zeit. Franken ist generell nie so stark im Export gewesen, weil oft viel in München, in Nürnberg und dann im ehemaligen Preußenland.
Ja.
Also da kommt ganz viel vom Frankenwein hin. Silvaner musst international immer erklären, im Gegensatz zum Riesling. Du hast so um die 15% eben und Privatkunden sind historisch schon immer wichtig gewesen, einfach weil das halt auch Touristenorte sind dort. Mittlerweile ist der Punkt irgendwo zwischen 10% und 15% überschaubar. Also.
Ja, ja, klar. Ja, gut, das macht auch Sinn, weil wenn du dich noch mehr in diese Feinwein-Thematik immer weiter reingehst, dann ist wahrscheinlich eher die Sommelerie dann das Zentrum, das ganze Gastro-Thema.
Viel Gastro haben es. Und natürlich halt Fachhandel, wie ich gerade aufzählt habe, so ein bisschen, was es gibt. Aber ja, es sind halt oft gastronomische Weine. Du kannst den halt, der hält schon dagegen.
Ja, sicher.
Und der kann halt sehr, sehr schön begleiten. Und zwar nicht nur eine Sache, sondern verschiedene Sachen. Und dementsprechend tust du halt in der Gastro damit auch gar nicht schwer.
Voll, das stelle ich mir sehr schön vor als Speisenbegleiter. Ja,
voll. Genau.
Gerade so was, was ein bisschen mehr Dichte hat, quasi, wo die Säure nochmal durchrasiert und gleichzeitig aber das halt nicht nur Säure hat, sondern halt das Ganze
durch den
auch ein bisschen ummantelt. Ja.
Yes, exakt. Sehr ich denke, die Sommeliers denken genauso wie du.
Schön, hoffentlich. Schauen wir mal.
So, und jetzt noch ein kleiner Blick in die Zukunft.
Bitte.
Nächstes Jahr übernimmt der Philipp, wie schon gesagt, vom Papa und arbeitet gemeinsam mit dem Onkel Ulrich weiter. Stilistisch sind sie 3 Jahre sehr einig gewesen, das heißt, es wird keine großen Umbrüche geben. Eher eine Fortsetzung dieses leisen Weichenstellungs Richtung nur mehr Eleganz und weniger Opulenz. Das hat es auch schon gegeben, die letzten 10, 15 Jahre und es wird jetzt einfach nur mehr weitergetragen vom Philipp. Mhm. So dieses, wie kriegt man das hin, dass es, obwohl es heißer wird, einfach nur ein bisschen feiner wird.
Ja, Das ist eher eine Challenge, glaube ich.
Mhm, es ist eine große Challenge, du musst dafür arbeiten dran. Voll. Kleine Projekte gibt es natürlich, zum Beispiel eine Umveredelung vom Rebmaterial von der Parzelle Kreuz, auf der über 100 Jahre alter wurzelechter Silvaner wächst. Das ist so einer Top-Wein. Ah, ja. Davon gibt es ja sehr wenig. Ja, und klar. Ich persönlich bin ein großer Maustal-Fan, so wie alle unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen ist der Maustal hier mit dabei. Auf jeden Fall dieser wurzelechte Silvaner, da hat sich Philipp einfach interessiert, ob man diese Genetik irgendwie reproduzieren kann mit Umveredeln oder ob es eben auch doch einfach dieses Thema wurzelecht ist, das da entscheidet.
Liegt es an der Genetik oder liegt es einfach nur an, ich habe keine Auflage und fertig.
Genau, und das werde ich jetzt herausfinden in den nächsten Jahren. Also das ist ein kleines Projektchen und dem fallen sicher noch 15.000 Sachen ein, aber es ist ganz viel dieses, wir machen das schon gut, das gefällt uns schon sehr gut, was wir da tun. Wie können wir es nur mal besser machen? Mhm.
Naja, macht eh Sinn. Ich meine, du brauchst nicht die ganze Zeit Schaß hinterfragen und du hast auch, man hat es ja gesehen, bei den Betrieben, wo er war, das sind alles Betriebe, die haben sich nicht damit aufgehalten, dass sie die ganze Zeit alles hinterfragen, sondern die entwickeln weiter.
Yes.
Und ich glaube, das macht auch viel Sinn insgesamt.
Und das ist der Plan.
Sehr, sehr schön.
Gut. Das war meine Folge zu den Lukerts und zum Philipp, die jetzt keine lauten Weine machen, dafür aber immer wieder so einen Schritt vor die anderen waren und in ihrem Bereich des klassischen fränkischen Weinbaus ganz klar Leuchtturmbetrieb sind, die von vielen, inklusive unserer Hörerinnen und Hörer, sehr geschätzt werden.
Sehr, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich habe den Betrieb irgendwie so im Hinterkopf gehabt, so die Flaschen halt hin und wieder mal gesehen und so und die kann mit dem Namen was anfangen und ja, VDB und passt, aber mehr Info habe ich auch nicht gehabt und nie im Glas gehabt, weil ja, es ist halt, wie gesagt, in Österreich bis jetzt zu dem neuen Händler ja auch überhaupt nicht verteilt, oder? Weil, also gesehen habe ich das auf Weinkarten in Österreich eigentlich noch kaum, wann überhaupt. Mm-mm. Aber sehr spannend und halt richtig schön gemacht. Also, es ist halt, wenn man Silvaner macht, dann muss das ja genauso
dann muss
machen.
Das so sein. So ist
das zeigt halt echt, was die Rebsorte kann. Haben wir ja am Anfang schon diskutiert.
Ja.
Und sehr spannend auch diese Geschichte, wie sich das eigentlich schon ganz anders entwickelt als in der klassischen historischen Entwicklung und dass er dann trotzdem zu Betrieben geht, die eigentlich viel mehr aus dieser klassischen Entwicklung herauskommen.
Yes.
Das ist auch, glaube ich, nicht blöd, weil du willst eigentlich dorthin.
Ja, voll. Und ganz ehrlich, wenn du da durchüberlegst und wenn du so ein bisschen überlegst, wo du hingehen würdest selber, also die Betriebe würden wahrscheinlich alle fallen.
Naja,
das ist
sicher.
Alles einfach spannend vom Weinbau her, spannend vom Weinmachen her. Da kannst du überall viel mitnehmen.
Klar. Ja, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, wenn du diese Stilistik machen willst, weil das ist ja trotzdem klassisch, das ist ja nichts, was irgendwie funky ist, das ist auch nicht nur Säure, sondern das will halt klassisch, aber auf höchster Stufe sein.
Exakt.
Und genau dort fällt es für mich auch eine.
Ja.
Dann musst du zu diesen Betrieben gehen.
Yep.
Weil dann passt das halt auch genau rein. Dann bist du wahrscheinlich auch bei Christmann eher noch beim Steffen als jetzt bei der Sophie-Stilistik, die halt nochmal ultra feiner ist quasi. Das ist ja trotzdem ein bisschen mehr auf dieser würzigeren, dichteren Schiene.
Genau.
Aber halt trotzdem super elegant. Sehr schön gemacht und ja, sehr gute Auswahl gewesen, offensichtlich.
Yes.
Hat viel mitgenommen, der Bursche.
Auf jeden Fall.
Super. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps bitte nicht an uns beide senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts, dort könnt ihr uns auch bewerten, das gefällt uns natürlich auch immer sehr. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein, dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.